Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Und zwar die Folge Nummer 109. Und das Thema lautet heute Community Depot. Wir haben wieder ein neues Depot aus der Community erhalten, welches wir heute hier vorschlagen werden. Lieber Philipp, wer und was erwartet uns heute im Thema der Woche?
Es ist der liebe Thomas und der Thomas hat ein Depot von über 200.000 Euro, also schon richtig, richtig groß. Und ich finde es klasse, dass er auch hier heute mal völlig transparent mit seinen Werten auftreten wird. Er hat sogar noch eine Sprachnachricht mitgebracht, also bleibt dran. Es gibt so viel tolle Sachen heute, die wir in diesem Aktienpodcast besprechen. Marcel, ich habe auch noch Geschenke für dich mitgebracht. Möchtest du wissen, welche das sind?
Sehr gern.
Und diese Geschenke teile ich nicht nur mit dir, sondern natürlich auch mit unserer Community. Es gibt als allererstes, darüber werden wir aber später sprechen, ein ETF-Buch, ein ETF-Einsteigerbuch. 0 Euro kostet das Ganze, man zahlt nur 4,95 Euro Versand. Den Link findet ihr jetzt schon in den Shownotes. Und das Schönste, was es natürlich gibt für uns und auch für viele Anleger, sind natürlich Zinsen. Aber Zinsen gibt es natürlich heutzutage gar nicht mehr, sondern Dividenden, Marcel. Und es gibt ja sogar auch eine Konsumdividende dank unserem Werbepartner heute, Top Cashback. Und auch da ist es ganz einfach. Du meldest dich an über unseren Link, kriegst auch dann ein Startguthaben, nachdem du die erste, ja, Naturaldividende in Form von Cashback erhalten hast. Das Schöne ist, du zahlst nicht mehr bei den Partnershops, die es dort gibt. Also einfach, du gehst zum Beispiel auf eine Hotelbuchseite. Ich mache das auch. Da gibt es dann bis zu 8% Cashback einfach auf meine Buchung. Und es kostet genauso viel, wie als wenn ich ohne das Cashback buchen würde. Und dann kann ich mir das ganz einfach auszahlen lassen. Klappt super, ist interessant. Was hältst du denn von diesem Konzept Cashback? Nutzt du es denn eigentlich?
Ja, tatsächlich regelmäßig. Mir macht das mittlerweile sehr viel Spaß, weil man dann einfach erstmal schaut, ist der Shop überhaupt verfügbar? Und meistens ist irgendeiner verfügbar, wenn nicht sogar einfach ein Konkurrenzunternehmen. Ja. Und dann habe ich dann einfach den Luxus, da gehe ich drauf und alles ist wie immer. Die Website ist wie immer.
Richtig.
Und am Ende gibt es nur Rabatt und das ist super und das wird ausgezahlt und das Ganze kostet ja auch nichts. Daher leicht verdientes Geld.
Und auch hier würde ich sagen, den Link packen wir jetzt direkt in die Shownotes. Heute ist Donnerstag, wo wir aufnehmen und ich bin ja dann auch schon wieder auf dem Weg nach Hamburg. Und mich würde ja mal interessieren, wie war denn deine Woche bisher und wirst du heute auch dir natürlich dieses Facebook-Event gönnen?
Genau, also bei mir war die Woche wieder anstrengend, doch voll im Stress aktuell, aber das ist auch gut so, als Selbstständiger freut man sich darüber. Ich werde nachher gleich dabei sein bei diesem Facebook-Event, bin gespannt, was uns da erwartet, was ja, aus dem Hut gezaubert wird. Du bist ja dann auf der Straße. Ich werde dich also wahrscheinlich auch immer wieder mal briefen dürfen, was uns da erwartet.
Das wäre super.
Und vielleicht auch vorweg, gleich wenn wir noch zu den Quartalszahlen und so kommen. Natürlich kriegen wir auch heute Abend erst mit, welche Zahlen oder wie die Zahlen von Amazon und Apple sind. Deswegen werden die heute noch nicht mit dabei sein. Aber auch das werden wir sicherlich über unsere Kanäle. Also folgt uns auch gerne auf Instagram, auf Facebook, in unserer Facebook-Gruppe. Darüber werden wir berichten.
Und ich würde sagen, wir hauen jetzt gar keinen Zwischenspot mehr rein. Marcel, wie waren denn die Quartalszahlen?
Ja, die Quartalszahlen von Facebook haben zumindest die Woche so richtig von den Big Techs erläutert und eingeläutet. Mhm. Da ging es halt richtig stark nach oben. Sie haben zwar die Umsatzerwartungen um 510 Millionen US-Dollar verfehlt, aber es sind am Ende trotzdem 29 Milliarden Dollar übrig geblieben. Das ist eine Wachstumsrate von 35%, was ich unfassbar stark finde auf diesem hohen Niveau. Vor allen Dingen auch, weil der Gewinn übertroffen wurde mit plus 17%, auch sehr, sehr deutlich. Die Anzeigeerlöse sprudelten also weiter und das trotz der Bedenken von Facebook selber, dass man eben aufgrund der Datenschutzregeln von Apple vielleicht jetzt ein paar weniger Umsätze generieren würde, aber das wurde eben aufgefangen und das ist tatsächlich doch erfolgreich und die Monthly Active Users und die Daily Active Users, also die Nutzer, die monatlich oder täglich nutzen, die sind nahe den Erwartungen, also hier auch keine negative Überraschung, auch keine positive, muss man vielleicht dazu sagen. Und dann kam eben noch ein Aktienrückkaufprogramm mit dazu, 50 Milliarden Dollar. Und das hat natürlich die Aktionäre wieder begeistert. Hier wird also wieder mehr für den Anleger gemacht. So soll es sein. Und ab dem Quartal Nummer 4, also sprich jetzt das Laufende, wo wir eben aktuell uns befinden, da wird ein neues Segment bei der Berichterstattung bei Facebook mit dabei sein. Und zwar Realty Labs wird mit ausgewiesen und das sind doch dann interessante Zahlen, die jetzt vielleicht auch schon ein bisschen was vorwegnehmen, worum es dann da geht. Klingt also alles rund um AR, um VR und das alles wird dann ganz einzeln berichtet und wird natürlich extreme Wachstumsraten dann nach sich ziehen. Metaverse, das ist so das neue Modewort, Trendwort überhaupt im Tech-Bereich und wird für Facebook ein Riesenthema sein. Man hat auch immer mal was bei Roblox davon gelesen und ich glaube, das ist ein Rennen, das sich jetzt so nach und nach weiter für diese Unternehmen als relevant betrachten. Vielleicht gibt es auch noch eine Namensänderung heute Abend, das werden wir aber erst heute Abend wissen. Deswegen bin ich gespannt, ob das dann auch der Fall ist. Du bist bei Facebook noch nicht investiert, Philipp, oder?
Doch. Ich bin jetzt dabei.
Du bist investiert.
Ich habe zwei Aktien gekauft. Ja, ich höre ja immer den Aktienpodcast von Jim Cramer aus den USA. Ist zwar auf Englisch, aber lohnt sich auf jeden Fall. Und er ist davon überzeugt, dass Facebook die nächste Dekade prägen wird. Also, dass dieses Unternehmen so viel Potenzial hat und aktuell sieht es keiner. Und natürlich, ja, die Amerikaner rufen immer Zerschlagung der Big Techs, aber sie werden das nicht machen. Warum? Weil die Industrie der Amerikaner, das sind natürlich die großen Fangunternehmen. Und warum sollte ein Unternehmen oder ein Land sich selber ins eigene Fleisch schneiden?
Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, dass Facebook langfristig noch ein sehr, sehr interessantes Unternehmen sein wird. Weitere Zahlen gab es von Lockheed Martin. Die waren ja wirklich mal überraschend im negativen Sinne. Und klar, Gewinn war super, konnte man übertreffen, aber beim Umsatz hat man einfach mal um satte 1,09 Milliarden Dollar verfehlt. Das ist schon recht viel. Der Ausblick war offensichtlich dann auch nicht so gut, denn plötzlich wurde das Umsatzziel für dieses Jahr um 2,5% gesenkt und das Umsatzziel für 2022 aufgrund der gestörten Lieferketten noch weiter nach unten gesenkt. Also gibt es eben nur eine Möglichkeit am Markt und das ist eben so eine Nachricht, ist immer Gift für den Markt und deswegen ging es sehr stark nach unten. Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Lockheed Martin Aktie mal 12% gefallen ist. An dem Tag war es aber eben so und es ist halt immer so, wenn sich die Umsätze nachhaltig rückläufig entwickeln, natürlich nur solange diese Knappheiten und diese Problematiken in den Lieferketten zu sehen sind. Wenn das dann irgendwann mal abebben sollte, könnte es hier auch wieder nach oben gehen. AMD, der Konkurrent von Nvidia, hat ebenfalls geliefert und das muss man genauso sagen, denn sie machen regelrechte Wachstumssprünge und das durch und auch trotz der Halbleiterknappheit. Umsatz plus 54%, Gewinn mehr als verdoppelt auf dem Niveau. Das muss man halt auch immer erstmal so hinbekommen von Quartal zu Quartal. Im Januar erwartete AMD noch 37% Umsatzwachstum für dieses laufende Jahr und jetzt rechnet man schon mittlerweile von 67%. 60%. Also entweder war man vorher sehr, sehr pessimistisch oder das Jahr hat sich einfach hervorragend entwickelt. Vor allen Dingen gefragt Chips für Spielekonsolen, also was wahrscheinlich dann auch natürlich die PS5, die neu angelaufen ist und die lief natürlich dann auch dementsprechend gut. 44% Wachstum kam aus dem Grafikkartensegment, wo Intel ja noch gesagt hat, Mensch, unsere Lieferketten und so, das läuft nicht so richtig und wir können nicht so viel verkaufen, weil wir nicht den Markt bedienen können, aber AMD konnte es offensichtlich dann doch und da muss man sagen, machen sie halt einfach was richtig. Und deswegen die Aktie zu Recht wieder im Rallye-Modus. Ich bin immer noch nicht dabei, du bist nicht dabei. Es ist schade, wie uns die immer wieder wegläuft, aber man kann halt nicht überall investiert sein. Alphabet hat ebenfalls die Erwartungen geschlagen und das sogar ziemlich deutlich. 41% mehr Umsatz als im Quartal 3 des letzten Jahres. Gewinn von 11 Milliarden letztes Jahr auf jetzt 18 Milliarden Dollar. Also ja, da kriegt man nur strahlende Augen so als investierter Anleger. Wenn man hier lang dabei ist, wird man eben hier belohnt und das ist auch so eine Buy-and-Hold-Aktie, Dauerläufer, das passt auf jeden Fall. Ein überraschendes Ergebnis habe ich noch mitgebracht, ich kann leider nicht alle nennen, es war ja eine Flut an Zahlen. Enphase Energy, da ging es richtig stark voran, ein wahnsinniges Wachstum umsatzseitig, fast verdoppelt und 97% stehen am Ende zu Buche. Die Gewinne werden eben nicht nur erzielt, sondern die werden auch deutlich getoppt. Auch hier hat man den Ausblick für 2021 angehoben. Herrlich. Auch hier ging die Aktie auf ein neues Allzeithoch oder zumindest auf das Niveau des Allzeithochs um satte 24% ging es da eben aufwärts. Und zu guter Letzt bringe ich noch Microsoft mit, denn auch die haben geliefert und vor allen Dingen die Cloud ist hier weiter das Zugpferd. 22% Umsatzwachstum insgesamt im Konzern, 50% des Wachstums kommen aus der Cloud, also die Cloud selbst wächst um 50%, so wird es komplett richtig und das muss man sagen, ist das natürlich für die Aktie auch ein Grund weiterzulaufen, es ist ein Dauerläufer und Microsoft macht die Aktionäre auch glücklich, das sieht man ja dann doch auch an der Performance. Heute ging es weiter, noch Mittag hat man uns auch andere, also viele Unternehmen noch, die geliefert hatten, bei Twilio ging es zum Beispiel auch so, Top-Zahlen, dort ging aber die Aktie stark nach unten, die war doch deutlich unter Druck und jetzt bin ich gespannt, wie dann nächste Woche die kleineren Unternehmen aus der Tech-Branche, die ja mittlerweile auch schon groß gewachsen sind, da liefern können. ServiceNow vielleicht noch zu benennen, die auch sehr gute Zahlen gebracht hatten, ein bisschen abverkauft wurden und auch Teladoc war gar nicht so schlecht, auch wenn das Wachstum ein bisschen nachlässt, aber auch das kann man wahrscheinlich verkraften. Also überwiegend starke Quartalszahlen, branchenübergreifend, das macht sehr viel Spaß als Anleger und man sieht halt auch jetzt die Gewinner und die Verlierer, denn die, die eben jetzt diese großen Lieferkettenprobleme haben, die sind eben, naja, eben anfällig für genau solche Dinge und alle, die so ein bisschen im Softwarebereich sind, denen kann das eigentlich fast egal sein letzten Endes, denn hier muss man eben auf Kosten achten und das wird für die meisten Unternehmen aus der Softwarebranche ein guter Moment sein, um noch mehr Kunden zu gewinnen. Also, ich bin weiterhin sehr optimistisch, dass die Digitalisierung die Software- und Cloud-Unternehmen und alles, was so Tech ist, noch weiter befeuern werden, währenddessen eben die Old Economy, wenn man das so nennen möchte, so durchaus noch Probleme hat und eben hier und da noch darunter leiden wird.
Ja, wer auch natürlich leidet, das sind die Unternehmen an den CO2-Zertifikaten. Und da ist es natürlich auch ganz wichtig, Marcel, es haben sich ja einige Unternehmen auch auf dieses 1,5-Grad-Ziel ja einfach da committed, ne? Dass sie gesagt haben, wir wollen das erreichen bis 2050. Und dann ist natürlich die Frage, klar, man kann viel sagen, man kann viel reden, aber was entscheidend ist, ist natürlich das, was hinten rauskommt. Und die Umweltschutzorganisation mit dem Namen Science-Based Target Initiatives. Also das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Organisationen, zum Beispiel Carbon Disclosure Project. Dann ist dabei das Unternehmerpaket der Vereinten Nationen, aber auch der Naturschutzbund oder die Naturschutzorganisation der WWF. Diese gehören dieser Initiative, also SBTI, an. Und sie wollen ganz unabhängig die Unternehmen zertifizieren und prüfen, ob die CO2-Ziele auch hier umgesetzt werden, aber auch tatsächlich auch eingehalten werden. Und das finde ich doch sehr gut als Investor. Wenn ich wirklich einen Fokus zum Beispiel auf ESG lege, dann ist natürlich die Gefahr von Greenwashing extrem groß. Ich sage nur, klimaneutrales Tanken bei Shell ist ja auch so ein großes Thema. Und die ersten 7 Firmen oder zu den ersten 7 Firmen, die SBTI jetzt als vorbildlich klimaneutral oder mit einer vorbildlichen Klimastrategie ausgezeichnet hat, das sind, und da war ich doch überrascht, AstraZeneca, CVS Health Ørsted, okay, damit hätte ich vielleicht noch gerechnet, und der Schweizer Baustoffriese Holcim, also ein Bergbau, ein Schweizer Baustoffkonzern, dass dieser auch so mit seiner Strategie hervorragend ist. Ich persönlich muss sagen, ich finde sowas super, wenn man ein unabhängiges Siegel hat, weil das hilft natürlich auch bei der Investmententscheidung, und ich glaube, man sollte auch einen Fokus darauf legen, dass man sich nur grüne oder Unternehmen ins Depot holt, die kein Greenwashing betreiben und auch versuchen, die Welt natürlich auch ein bisschen besser zu machen. Wie siehst du das Ganze?
Ja, richtig, genau. Also gerade grüne Aktien sollten auf jeden Fall nicht fehlen in einem guten Depot für die Zukunft gerüstet. Und wenn es da eben solche Anhaltspunkte gibt, dass hier noch eine unabhängige Institution das Ganze auch bewertet und vielleicht auch einschätzt, ist das natürlich nochmal zusätzlich zum ESG-Standard einfach nochmal eine Adelung für diesen Bereich. Finde ich gut, kann man dadurch natürlich auch mit ruhigem Gewissen vielleicht auch investieren, wenn man eben sonst ein bisschen moralische Bedenken hätte. Also so ist halt, ich sag mal, auch für jeden etwas dabei, und man kann eben auch keine Ausrede finden, so, Aktien, das ist ja grundsätzlich immer moralisch und das schlecht, sondern hier hat man halt einfach eine Lösung, um, ja, ich sag mal, für die breite Bevölkerung, egal was man, wie man tickt, doch irgendwo Möglichkeiten zu finden, am Aktienmarkt zu partizipieren. Gefällt mir also sehr gut. Shell hast du gerade angesprochen, ist ja, im Fokus. Ich habe jetzt auch die Werbung gesehen, die ja doch im Fernsehen jetzt öfter ausgestrahlt wird, dass Shell sich noch weiter fokussiert auf den Energie- oder erneuerbaren Energien und da auch Tanken, also E-Ladesäulen baut, vielleicht auch sogar in die, ja, typische öffentliche Infrastruktur. Also ich finde den Werbespot sehr ansprechend, fand ihn auch sehr interessant. Aber jetzt, interessante Nachricht vielleicht dazu, Third Point, das ist ja ein aktivistischer Investor, fordert eben die große Aufspaltung bei Shell. Und man muss erstmal als Hintergrund sagen, als aktivistischer Investor ist Third Point mit $500 Millionen doch ordentlich beteiligt an Shell. Und sie fordern eben jetzt, dass man hier vor allen Dingen das dreckige Geschäft in Anführungsstrichen mit trennt von dem sauberen Geschäft. Also sprich die Altindustrie von den Erneuerbaren, und soll dann eine Win-Win-Situation erzeugen. Denn auch hier ist das Argument natürlich sehr nachvollziehbar. Denn es sollen eben auch neue Investoren gewonnen werden, weil man natürlich sich immer mehr und immer mehr Anleger gehen auf die ESG-Standards, auf die Nachhaltigkeit, und deswegen würde Shell natürlich rausfallen, ne? Ölfelder und das Ganze zu, ist ja klar, keine Frage, müssen wir nicht drüber reden, ist natürlich kein Investment-Case. Aber so könnte man das Ganze erweitern und könnte einen Mehrwert schaffen. Zudem könnte man auch das Ganze sauberer trennen und hätte dann auf der einen Seite eine wahnsinnige Cash-Cow, das muss man einfach dazu sagen, für alle, die sagen, Dividendeninvestoren, ja, dass es das läuft, und alle, die sagen, Mensch, hier Shell hat schon einen gewissen Vorsprung, vielleicht einen guten Ausbau und einen schönen Plan, den ich hier unterstützen würde, aber dieses Altgeschäft, das ist halt nichts für mich, ich möchte eher die Erneuerbaren, und deswegen finde ich diesen Vorschlag von Third Point doch recht gut, und es sind eben nicht nur immer aktivistische Investoren, die als Heuschrecke zu bekannt sind, sondern eben auch hier wirklich, also auch, ich sag mal, konstruktiv mitwirken, dass ein Unternehmen sich doch positiv entwickelt. Daher von mir absolut, also kann ich nur unterstützen. Ich würde sogar Shell wieder als Investition in Betracht ziehen, wenn man das Ganze eben schön aufteilt.
Also
wie siehst du sowas?
Ja, ich glaube auch tatsächlich, Shell wird jetzt dann auch eine echte Alternative, weil sie natürlich extremst profitieren können von diesen extrem starken Cashflows der Altindustrie, um das dann auch tatsächlich so in die Bahn zu lenken, wie sie das möchten. Spannend, sollten wir weiter auf dem Schirm haben, und ich glaube, dann könnte es auch gelingen, dass man sagt, man wird der weltweit größte grüne Konzern im Bereich Stromproduktion und Stromerzeugung. Hast du eigentlich die Samsung-Aktie im Depot?
Nein, die habe ich nicht im Depot, nein.
Ja. Ich bin ja beim Auftragsfertiger für Chips, beim Marktführer Taiwan Semiconductor investiert, und Samsung hat jetzt heute angekündigt, dass sie ihre Kapazitäten in diesem Bereich verdreifachen wollen, und sie stehen aktuell extremst gut da. Sie haben den zweithöchsten Quartalsgewinn der Konzerngeschichte, und dieser ermöglicht natürlich auch dank dieser hohen Cashflows jetzt eine Aufholjagd. Und Marcel, ich finde, für alle Value-Investoren, die sollten sich Samsung definitiv mal anschauen, weil die Bewertung KGV 10 plus 2% Dividendenrendite finde ich doch recht attraktiv. Deutet natürlich auf ein zyklisches Unternehmen hin. Aber wenn wir jetzt sagen, wir sind in einem Superzyklus mit den Chips, könnte es hier auch doch noch ein bisschen bergauf gehen. Ich weiß nicht, ob du spontan den Chart oben oder offen hast, um zu sagen, ob das passen könnte. Aber tatsächlich glaube ich, dass Samsung vielleicht auch eine etwas ruhigere Investition sein kann anstelle von Taiwan Semiconductor. Wie siehst du das denn?
Ja, richtig, genau. Also den Chart habe ich tatsächlich offen. Der ist jetzt schon in einer doch längeren Konsolidierungsphase. Aber na klar, nach dem Riesenanstieg, den wir letztes Jahr gesehen haben, also von 2020, von der Corona-Krise, hat sich der Kurs hier mehr als verdoppelt. Daher jetzt diese monatelange oder seit Jahresbeginn sich fortlaufende Konsolidierung hält weiter an. Aber das sind ja natürlich gute Zahlen, die du hier mitgebracht hast, und das stimmt. Und letzten Endes ist Samsung natürlich ein Riesenkonzern, und würde ich so ein bisschen, ist ein Dividendenwert ja letzten Endes auch aus dem Tech-Bereich, so ähnlich wie Cisco Systems. Hier hat man halt Tech und trotzdem noch Dividende. Natürlich nicht so extreme Kurssprünge, wobei bei Samsung war es ja, wie gesagt, letztes Jahr dann doch sehr stark. Natürlich merkt man auch hier teilweise die Halbleiterknappheit. Ich meine, die können selber natürlich auch viel selbst produzieren, aber natürlich auch nicht alles. Deswegen muss man hier sehen, wie auch das letzte Quartal jetzt verläuft, gerade auch im Hinblick der Geräte im Handybereich, im Smartphone-Bereich. Das wird spannend, ob man dann auch alles beliefern kann. Bist du dran und drauf einzusteigen, Philipp?
Nee, tatsächlich nicht. Aber trotzdem, ich würde mitgeben bei jedem, der sagt, die Investment-Idee dahinter mit Samsung, dass sie da, weil sie einfach ja auch wirklich, es ist ein breit diversifizierter Konzern. Also ich glaube, Samsung begegnet uns im täglichen Leben ja, also fast täglich.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also egal, welches Gerät es ist, vom TV bis zur Waschmaschine eigentlich auch, also wirklich alles Mögliche, bis hin natürlich zu den Chips, zu den Displays, die ja auch in anderen Geräten drin sind. Also das ist ein sehr, sehr breites, breit gestreutes Unternehmen. Hier könnte man fast schon sagen, das ist so die Technik von 3M. Also wie alle paar 100 Meter gibt es irgendwas von Samsung, was verbaut ist. Und ich glaube, das könnte hier auch schon irgendwo in die Richtung gehen. Witzig, wir sind Kunde bei IONOS. Richtig, Philipp? Genau, und jetzt sind Gerüchte aufgetaucht um ein IPO von IONOS, und IONOS ist ja eine Tochtergesellschaft von United Internet, und deswegen sprang die Aktie auch kurz an, um danach wieder extrem abverkauft zu werden. Offensichtlich wurde hier noch nicht wirklich was bestätigt, deswegen noch Gerüchte, aber man bereitet wohl angeblich ein IPO vor für IONOS. Ostern 2022 soll es soweit sein, und sie sind Spezialist für Cloud und Webhosting. Ja, also alles, was so Webseiten betreiben ist im Prinzip ihr Fachgebiet. 5 Milliarden Euro Bewertung stehen im Raum. Jetzt habe ich mal geschaut, weil wir letztes Jahr auch schon mal so ein Asset Play letzte Woche mitgebracht hatten mit Pro7. Hier United Internet ist gerade mal 6 Milliarden Euro wert. Hier hätte man also dann auch ein Asset Play, wenn man so möchte, und deswegen wäre es natürlich spannend. Ich weiß nicht, wird das Geschäftsmodell von IONOS so wirklich nachhaltig so stark wachsen? Da kann ich irgendwie nicht so richtig für mich greifen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Philipp, aber da habe ich so meine leichten, naja, da muss ich erst überzeugt werden.
Kann mir schon vorstellen, dass es einen Mehrwert generiert, weil natürlich Webseiten, die man betreibt, müssen natürlich gehostet werden, und nicht jeder hat die Kapazitäten wie die ganz Großen zu sagen, ich hoste jetzt alles selber über meine eigenen Server. Und ich glaube, die Tendenz, was man eher vielleicht betrachten müsste, gab es in den letzten Jahren mehr Webseiten oder wurden doch eher mehr abgeschalten? Das wäre mal interessant zu wissen, aber ich glaube, man könnte das doch sachlich sehr gut analysieren, wenn man sich tiefer mit der Materie beschäftigt. Wächst der Bedarf nach Webseiten, nach Webhosting oder eher nicht? Oder wie siehst du das?
Ja, das stimmt. Also gerade auch vielleicht auch kleinere Unternehmen, so vielleicht auch Einzelhandelsläden, die natürlich die Nachfrage dann haben, und dann ist es viel leichter. Es kostet ja auch nicht die Welt, bei IONOS Kunde zu sein. Und deswegen glaube ich, macht das schon Sinn. Nur in meiner Welt hätte ich es gesagt, haben die alle schon eine Webseite. aber vielleicht unterschätze ich das auch, und wahrscheinlich fehlt mir ja auch noch das Tiefenwissen, was IONOS noch so alles anbietet an Services, an Applikationen für das jeweilige Webhosting. Und Cloud ist ja, wie gesagt, auch dabei. Also wahrscheinlich müsste man sich das dann mal tiefer anschauen, wenn es soweit ist.
Ja, also ich sehe das hier gerade vor mir auch. Man würde sogar mit mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz planen. Betriebsergebnis 380 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2020 hatten wir einen Umsatz bei IONOS von 949 Millionen Euro. Also das ist auch eine richtig schöne Marge. Das gefällt mir richtig gut. Und das Cloud-Geschäft hatte auch einen Umsatz von 632 Millionen Euro. EBITDA 263 Millionen Euro. Also da ist schon, glaube ich, ordentlich was da. Und das KUV von 5 finde ich auch in Ordnung, muss ich sagen.
Ja, bei United Internet ist ja grundsätzlich immer so ein Auf und Ab. Ja.
Werbung. Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.
Ob True Crime, Comedy oder News. Hör, was du willst, so viel du willst. Mit Aldi Talk streamst du jetzt endlich unendlich. Denn du kannst so oft du willst Daten kostenlos nachbuchen. Und das ohne Vertragsbindung. Hol dir die neuen Aldi Talk Tarife schon ab 9,99 mit bis zu 50, 100 oder 150 Mbit und 5G. Aber nur bis zum 30.06. Jetzt in deiner Aldi-Filiale oder in der Aldi-Talk-App. Aldi. Gutes für alle.
Ja, als nächstes, was ich noch mitgebracht habe, ist die Erkenntnis. Und ich bin ja auch gerade dabei, mir einen neuen Dienstwagen zu organisieren. Und Marcel, ich will ja BMW, ist ja unsere Automarke, nicht zum Flop der Woche machen, aber es ist ein Graus. Also es können keine Liefertermine gesagt werden. Dann ist es auch so, da irgendwie... Ich habe manchmal das Gefühl, manche Autoverkäufer sind einfach satt, ne? Also da frage ich als Kunde dreimal an und sage, hier, ich würde jetzt gerne das fertig machen mit dem Dienstwagen, und immer wird man wieder vertröstet und immer wieder verschoben. Und da hat es mir heute Morgen einfach gereicht, und dann bin ich mal zu Tesla. Und nach 5 Minuten, mein Kollege dachte schon, die haben mich rausgeschmissen, hatte ich auch schon das Angebot dann per Mail, und ich muss auch sagen, es ist ein hochattraktives Angebot. Ich bin gespannt, ob ich bald dich mal mit einem Tesla herumkutschieren kann. Aber der Konsens ist tatsächlich, dass die Stromer werden als Firmenwagen immer beliebter. Und trotzdem gibt es für E-Dienstwagenfahrer, wie ich die Woche gelesen habe, einiges zu beachten. Sie haben 7 Punkte mitgebracht, und ich möchte diese 7 Punkte auch tatsächlich hier mit Aktien entkräften. Also Punkt Nummer 1, E-Autos sind in der Anschaffung teurer als Verbrenner. Die Erfahrung habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so gemacht. Also das ist nur eine persönliche Erfahrung. Dann, es gibt sie nicht als klassische Limousine. Okay, könnte teilweise stimmen. Haben immer noch eine zu niedrigere Reichweite. Sowas könnte man natürlich dem entgegen investieren, dass man zum Beispiel sagt, man nimmt eine Varta oder QuantumScape, dass man sich, oder eine Kattel, dass man sich einen Batteriehersteller raussucht. Sie lassen sich nicht überall laden. Das ist natürlich auch interessant. Das könnte man spielen mit der ENBW-Aktie. Und diese Aktie ist schon dieses Jahr ein Energieversorger aus Baden-Württemberg, um 51% gestiegen, und sie bieten Zugang zu dem größten Ladenetz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und 51% für einen Energieversorger, das kann sich doch wirklich sehen lassen. Dann heißt es, sie brauchen eine halbe Stunde, bis man weiterfahren kann, also diese Supercharger. Damit könnte man, muss ich sagen, okay, man kann das ganze Thema Supercharger natürlich am besten spielen mit dem E-Auto-Pionier, und das ist natürlich Tesla. 166% stehen hier in den letzten 12 Monaten zu Buche. Und man kann natürlich auch die Wartepause zwischendurch mit Disney Plus zum Beispiel überbrücken. Auch hier die Aktie hervorragend gelaufen, plus 44%. Und dann ist der letzte Punkt, das fand ich sehr amüsant, dass man mit einem Elektroauto kein Boot ziehen kann. Und da habe ich dann natürlich auch nochmal einen Tipp für alle. Da gibt es eine tolle Aktie aus Frankreich. Beneteau heißt die, plus 80%, und sie baut umweltfreundliche Segeljachten. Also dann könnte man wenigstens sich irgendwohin eine Segeljacht liefern lassen. Auch sie bauen mit die größten der Welt, Marcel. Also du kannst dir dann mal bei mir den Tesla ausleihen, fährst dann an die Côte d'Azur und holst da deine umweltfreundliche Segeljacht ab. Und alles ist gut, da passt bestimmt auch ein Tesla noch drauf. Und auch diese Aktie, wie gesagt, plus 80%. Also man sollte nicht immer, ich finde, wenn man so negative Sachen sieht, oder auch so Punkte, 7 schlimmste Punkte. Also ich glaube, das Schlimmste für alle Zuhörerinnen und Zuhörer wird natürlich sein, dass sie ihr eigenes Boot nicht ziehen können. Aber wo ein Fehler liegt, liegt natürlich auch eine Chance. Und das haben wir hier natürlich auch einfach tatsächlich. So könnte man einfach an verschiedene Artikel herangehen, ne? Also wenn es irgendwo ein Problem gibt, kann man natürlich gucken, wo sind die Unternehmen, die diese Probleme lösen. Man wird damit auch belohnt. ENBW finde ich hier wirklich herausragend, plus 51% für einen Energieversorger in 12 Monaten. Was sagst du denn dazu? Was sagst du auch zu dem Bootsproblem, was du jetzt natürlich bald hast?
Ja, also vornweg, ich möchte ja jetzt nicht den Glückskeks öffnen, aber du hast natürlich recht. Also grundsätzlich sind ja Bedenken immer auch, ich sag mal, Fortschrittsbremser, und man muss einfach mal das Positive sehen und dann einfach das Positive draus machen. Und wenn es eben noch keine Lösung gibt, kann man das ja vielleicht auch einfach angehen. Ansonsten finde ich das natürlich sehr, sehr schade, dass ich mein Boot nicht ziehen kann, was ich nicht besitze.
Ja.
aber vielleicht wird es noch dann, ja, und ist sicherlich das größte Problem an dieser Stelle. Das kann man wahrscheinlich nicht lösen. Ja, das ist dann halt einfach so. Aber alles andere absolut nachvollziehbar. Und gerade ENBW ist ja dann schon ordentlich dabei. Mittlerweile beim Ausbau bei Tesla läuft es halt auch richtig gut. Das muss man auch sagen. Und dann bin ich auf die strategischen Partnerschaften gespannt zwischen den Automobilherstellern und den Unterhaltungsfirmen Netflix und Disney und Co., die dann durchaus vielleicht auch schöne Kundenkooperationspakete irgendwann beim autonomen Fahren anbieten können. Da bin ich sehr gespannt. Bei meinem Top der Woche komme ich noch mal kurz auf diese Punkte der Elektroladesäulen zurück.
Ja, dann natürlich auch ein großes Problem, was wir haben. Und die Lösung, seid ihr, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, wir haben viel zu wenig Abonnenten bei YouTube, viel zu wenig Follower bei Instagram und auch viel zu viele Mitglieder in unserer Facebook-Gruppe. Also abonniert uns gerne, aktiviert die Glocke, folgt uns auf Instagram und kommt in unsere Facebook-Gruppe. Alle Links dazu findest du in den Shownotes.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops?
Kommen wir zu meinem Top der Woche, und Marcel, es ist und bleibt das Basisinvestment, was ich immer predige, nämlich ein ETF-Sparplan auf den MSCI World. Stell dir mal vor, du hättest oder deine Eltern am 31.12.1969 zum Kurs von 100 Euro in den MSCI World investiert, dann wären 51 Jahre später am 31.12.2020 wäre ein Kurs, würde da jetzt stehen, von 2690 Euro. Das entspricht einer Rendite von 6,68% pro Jahr. Du musst nichts machen. Und was? Ich habe mal dann geschaut, was würde das für einen ETF-Sparplan bedeuten? Und das würde bedeuten, bei 100 Euro jeden Monat wären nach 51 Jahren bei einer Einzahlung von 61.200 Euro 484.000 Euro 973 Euro und 20 Cent daraus geworden. Also eine unglaubliche Summe. Es geht ab 10 Euro pro Monat, kann es losgehen. Selbst bei 10 Euro pro Monat kommen 48.500 Euro raus. Bei 25 Euro pro Monat schon 121.000 Euro. Also Altersvorsorge ist nicht schwer, und auch deswegen haben wir heute nochmal in der Werbung das ETF-Buch. Dies gibt es für 0 Euro plus 4,95 Versand. Link schenken oder stellen wir euch in die Shownotes. Wir schenken ihn euch in den Shownotes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es ist ein schönes Basisgeschenk auch zum Nikolaus. Was denkst du?
Ja, richtig, genau. Der ETF hat sich bewährt, ist vor allen Dingen auch für jeden zugänglich, ist vor allem so breit gestreut, dass man dann jetzt nicht die allergrößten Risiken hat. Und am Ende des Tages sollte es eigentlich nur Sinn machen, einen ETF-Sparplan zu halten. Um alles dafür oder dazu zu erfahren, ist das ETF-Buch natürlich super geeignet. Und was soll man auch sagen? Also jeden, dem man irgendwie überhaupt ein Geschenk macht, kann man im Prinzip ja auch das ETF-Buch einfach mitschenken. 0 richtig. Euro plus Versand, 4,95 Euro. Und am Ende des Tages hat man vor allen Dingen denjenigen, den man hier lieb hat, auch einfach vor dieser gesetzlichen Rentenversicherung ein bisschen bewahrt, dass es ja die Altersarmut oder zumindest Ähnliches nicht unbedingt eintreten muss, weil man ja auch selber was machen kann. Also sinnvolle Sache, ETF-Buch geschenkt plus Versand. Ich glaube, das lohnt sich in jedem Fall. Ich habe gerade angesprochen, als du über die Mobilität gesprochen hast, diese Ladesäulen, dass natürlich ENBW hier eine sehr interessante Geschichte sein könnte zum Investieren. Aber auch Compleo ist ja ein kleiner, sehr fokussierter Anbieter von E-Ladesäulen, und sie kauften jetzt eben zu. Das ist auch mein Top der Woche. Innogy E-Mobility wurde übernommen, und das mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag, also bezahlt wird hier in Aktien und in Bar. Und ich finde das strategisch sinnig, hier auch immer mal wieder zuzukaufen, um einfach Synergien zu nutzen und auch die Kräfte zu sammeln, um auf diesem doch sehr disruptiven und sehr, sehr umkämpften Markt ein gewisses Standing aufzubauen, was man vielleicht dann hier auch im Markt begegnen kann. Vielleicht auch gut, um hier Weiterentwicklungen auch Kosten zu sparen, um vielleicht auch wieder günstigere Preise anbieten zu können in diesem Wettbewerb. Also toller Move von Compleo, die ja zuletzt recht schwache Zahlen und ein schwaches Wachstum ausweisen mussten. Vielleicht gibt es hier wieder neue Impulse. Was ist denn dein Flop?
Mein Flop der Woche, Marcel, ist der Fachkräftemangel. Zwar erholen sich viele Startups nach der Corona-Krise, doch vielen fehlt das Personal. Die Suche wird dann auf das Ausland erweitert, aber wer hätte das gedacht bei unserem deutschen Staat? Hier sind hohe bürokratische Hürden zu nehmen, dass teilweise selbst wenn man jemanden einen Job zusagt, es Monate dauert, bis dieser nach Deutschland kommen darf. Und durchschnittlich wollen aktuell Startups innerhalb den nächsten 9 Monaten, neun neue Stellen besetzen. Ob das gelingt, ist natürlich fraglich, weil 27% bezeichnen tatsächlich die Personalsuche als die größte Hürde. Das ist auch ein Anstieg um über 10% im Vergleich zum Vorjahr. Und ganz wichtig ist einfach dieser bürokratische Aufwand, der muss abgebaut werden. Ich hoffe, das nimmt die Koalition oder die potenzielle Ampel, dass sie das mit in die Koalitionsgespräche einfach tatsächlich aufnehmen. Und wir sehen es ja zum Beispiel, wir haben ja die Woche einen Podcast gehabt mit jodel.io und auch sie haben ja beklagt, dass sie wirklich Fachkräfte suchen. Sie haben sogar einen Link unter dem Podcast uns auch zur Verfügung gestellt, wo auch du dich, wenn du dich neu orientieren möchtest, einfach mal schauen könntest. Link, wie gesagt, zu dem Podcast. Also du findest den Podcast einfach auf allen gängigen Plattformen. Es ist der letzte, den wir gezeigt haben. Was sagst du, was hältst du davon? Fachkräftemangel, ein schwieriges Thema, was definitiv auch durch die Politik angegangen werden muss, oder?
Absolut. Also hier muss man vor allen Dingen die Bezahlung erleichtern, dass man hier andersweitig auch die Bezahlung vornimmt als einfach ganz klassisch das Gehalt, so wie man es eben so kennt, sondern eben auch mit Mitarbeiteranteilen und so weiter. Dann ist natürlich ein großes Thema. Also man hat das auch von Bechtle damals, als wir diese ganzen Geschäftsberichte mal durchgelesen haben, da gab es bei den Risiken immer wieder dieses Fachkräftemangel-Thema, das dann doch recht hoch war, das Risiko, dass es eben eintritt, weil man kann so gute Produkte oder auch so gute Dienstleistungen anbieten wie möglich. Aber wenn am Ende das Ganze keiner betreuen kann, hilft einem das eben auch nicht wirklich weiter. Und insofern ganz wichtiger Punkt, dass man hier das Ganze beseitigt, dass man vielleicht auch mit Weiterbildungen auch immer wieder schafft, da neue Fachkräfte überhaupt zu generieren. Auf jeden Fall ein schweres Thema, sehr komplex, kann man auch nicht einfach mal so von heute auf morgen lösen, aber man kann es eben durch Bürokratieabbau erleichtern. Mein Flop der Woche kommt ebenfalls so ein bisschen aus staatlicher Seite und zwar in dem Falle die EU prüft eben jetzt nun offiziell nochmal den Deal zwischen Nvidia und ARM und man befürchtet eben, dass eine geringere Auswahl, weniger Innovationen und steigende Preise die Folge des Deals sein könnten. Im Oktober hatte Nvidia bereits ein Entgegenkommen, also sprich in diesem Monat noch, hatte Nvidia gesagt, okay, wir haben hier ein paar Sachen, dazu würden wir uns verpflichten, wenn ihr uns diesen Deal zusagt. Also ganz konkret wurde es nicht veröffentlicht, aber da waren dann sicherlich auch ein paar Sachen dazu, wie eben dann doch, ich sag mal, dass ARM eigenständig bleibt, dass eher Synergien genutzt werden und jetzt nicht direkt auch aktiv in die Geschehen von ARM eingegriffen werden soll. Jetzt muss man sich auch ein bisschen die Frage stellen, die EU entscheidet über ARM, die in Großbritannien sitzen und Nvidia, die in den USA sitzen. Also hier ist sicherlich auch ein bisschen Strategie drin, um jetzt hier im Rennen um die Global Champions nicht oder auch mal ein Wörtchen mitzureden. Ja, das wird man endlich mal gefragt und kann jetzt auch mal seine Meinung äußern. Aber wie gesagt, ich glaube, der Deal würde für Nvidia natürlich super sein, für ARM auch und am Ende des Tages vielleicht auch einfach für den technischen Fortschritt. Ich glaube nicht, dass es deswegen weniger Auswahl gibt, weniger Innovation. Steigende Preise werden wahrscheinlich aus ganz anderen Gründen haben. Also für mich der Flop der Woche, Philipp.
Ja, gehe ich auch auf jeden Fall mit. Als Nvidia-Aktionäre hoffen wir natürlich beide, dass das hier auch klappt. Und jetzt, Marcel, kommt ein Depot, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich würde sagen, wir kommen zum Thema der Woche.
Und sagt mal, worum geht es heute?
Kommen wir zum Thema des heutigen Tages und das ist wieder mal ein Community Depot und wieder wird es spannend, denn es ist ja immer wieder spannend, auch was natürlich für Unternehmen in den jeweiligen Depots schlummern, die hier zum Beispiel bei unserem lieben Thomas, der heute hier sich bereit erklärt hat, uns sein Depot zur Verfügung zu stellen, sich in seinem Depot hier wiederfinden und da bin ich gespannt, lieber Philipp, was wir hier auch sagen werden. Ich bin doch überwältigt von natürlich so vielen Positionen. Gut, habe ich auch, aber auch, ich sag mal, von den doch recht breiten, von einer breiten Aufstellung. Was sagst du dazu? Erstmal grob, zum ersten Blick, zum ersten Eindruck.
Erster Eindruck ist, dass es mal was ganz anderes ist. Also wir haben ja bis jetzt sonst immer nur Tech, 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 Tech Depots, die wir meistens hier bekommen und wo die Leute uns fragen. Und hier ist doch auch sehr viel Zyklik mit dabei. Marcel, ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt mal seine Sprachnachricht ein, wieso, weshalb und warum er so anlegt. Und dann möchte er natürlich auch noch von uns ein paar Ideen am Ende haben, wie er weiter investieren könnte.
Ja, erstmal vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit nehmt und bereit seid, über mein Depot zu schauen. Dafür kann ich mich jetzt schon echt nur bedanken. Vor allem, weil ich eure Podcast und YouTube-Reihen feiere, dass ihr das ganzheitlich auch betrachtet. Genau. In Kürze nochmal das, was ich in den Instagram-Nachrichten euch mitgeteilt habe. Ich habe neben dem jetzt schon vorliegenden Depot, was ihr ja auch über GetSquin und in der Excel-Liste einsehen könnt, nochmal weitere 30.000 bis 40.000, die ich die nächsten Tage investieren würde wollen in die Börse, also in Aktien, möglicherweise auch in ETFs, muss ich eben schauen, wie ich das dann aufstelle, und vielleicht könnt ihr am Ende von eurer Bewertung einen Ausblick geben, wo ich dann nach möglichen Balancierungsempfehlungen vom aktuellen Depot nochmal die 30.000, 40.000 investieren könnte. Ich habe halt sehr, sehr wenig IT, wenig Software, kaum Software und vor allem auch kaum Nordamerika abgebildet. Sowohl nicht in Form von ETFs, aber auch nicht in Form von Einzelaktien, weil mir das Ganze einfach schon seit 2 Jahren zu gut gelaufen ist und ich einfach damals die Chance verpasst habe, mehr in amerikanische Firmen zu investieren. Ich hatte damals einiges auch von Warren Buffett nachgekauft, verschiedene Flugzeuggesellschaften. Damit bin ich nicht ganz so gut gefahren, habe die dann eben verkauft, auch die Banken verkauft und habe mich dann einfach nicht mehr so groß an USA herangetraut. Aber rückwirkend gesehen, die letzten 2 Jahre ist ja gerade auch dann, wenn man das schaut, was alles im MSCI World Momentum drin ist, ne? Das sind ja irgendwie 70-80% nur amerikanische Firmen. Und wenn ich dann eben da reinschaue, welche Firmen da im Prinzip gewichtet sind, dann kommt man schnell auf Software und IT. Und da habe ich mich bis jetzt einfach nicht dran getraut, weil ich immer denke, wenn ein Unternehmen so krass hohe KGVs hat, da bin ich halt oft sehr, sehr vorsichtig, weil ich eher so der Value Investor bin, sage ich mal. Ich lasse mich sehr stark inspirieren vom amerikanischen slowenischen Investor Sven Corlin, C-A-R-L-I-N, Sven Corlin. Ich bin bei ihm Gold Premium Mitglied und bekomme halt immer auch dann seine Käufe, was er quasi gerade so kauft. Das kaufe ich dann quasi nach. Und er ist schon länger in Gazprom. Ich ebenfalls auch, habe da schon gutes Plus gemacht. Weiterhin ist er in Fosagro und in OK Russal. Das sind 2 russische Firmen, die keiner kennt, aber die laufen richtig gut. Und der ist jetzt beispielsweise auch vor ein paar Wochen in China Mobile und in Alibaba groß reingegangen. Und ich bin ebenfalls in Alibaba groß drin. Und China Mobile habe ich jetzt in der Excel-Liste, glaube ich, nicht den ganzen Betrag drin. Aber ich bin momentan ca. bei 5.000 Euro. Und will da aber nochmal weitere 5.000 reinlegen, weil ich von dem Unternehmen und von der Bewertung auch vom Sven Corlin überzeugt bin. Aber unabhängig jetzt davon merkt ihr schon, dass ich sehr, sehr großen Rohstoffanteil habe und da jetzt einfach auch mit Limits arbeiten werde, Verkaufslimits, dass ich eben dann schon jetzt die ersten Positionen absichere und sage, okay, wenn es wirklich die nächsten Monate mal wieder fallen sollte, die ganze Rohstoffthematik, Öl und Lithium und, dann werde ich dann zumindest gewisse Gewinne auch mitnehmen wollen. So, und dann würde ich halt die Gewinne von Rohstoff umschichten wollen, entweder in Software oder in erneuerbare Energien ETF, Clean Energy ETF, sowas wäre spannend, oder halt dann in einfach langweilig MSCI World Momentum plus vielleicht Small Cap ETF Europa bezogen und dann irgendwie nochmal Fokus auf Japan ETF, sowas irgendwie. Da bin ich noch offen, ob ich umswitche oder wie auch immer.
Ja, also erstmal vielen lieben Dank, lieber Thomas, dass du dich hier dem Ganzen so stellst. Interessante Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Und Marcel, wir haben uns ja jetzt dazu entschieden, dass wir das Depot so ab der Depotgröße von 1.000 Euro durchgehen. Also die Position, wir werden mit Siemens anfangen. Und ganz wichtig, als allererstes müssen wir jetzt hier natürlich nochmal auf den Disclaimer hinweisen. Also das hier sind alles nur Ideen, die wir jetzt hier präsentieren. Was ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, aber natürlich auch, was du, lieber Thomas, daraus machst, ist natürlich ganz allein deine Entscheidung. Marcel, ich würde mal anfangen. Die ersten 3 sind dann tatsächlich, also wir haben Siemens, wir haben Osram, dann haben wir auch noch, ich glaube, das ist die Fox Oder FEMSA? Ich weiß nicht, kennst du diese Aktie?
Nein, es sind Getränkehersteller, wie er es uns hier so mitteilt. Aber das ist zum Beispiel eine, die ich zum Beispiel noch gar nicht gehört habe. Also hier sind auch ein paar dabei, wo ich sage so, wow, okay, kann man mal mitnehmen, auch für sich selber natürlich. Und
Fomento.
Ja, ist mir so noch nicht über den Weg gelaufen, aber hat auf jeden Fall, also je nachdem, welche Getränke hier hergestellt werden, müsste man sich dann eben in der Tiefe nochmal anschauen. Und das wird Thomas sicherlich gemacht haben, weshalb er hier auch investiert ist. Aber du hast schon angesprochen, Siemens und Osram. Osram als, ich sag mal, als Ausgliederung letzten Endes ist ja hier auch schon interessant mit dabei. Siemens als also auch zyklisch, aber eben Energie, beziehungsweise dann natürlich auch, ich sag mal, Industrie. Und Osram, was ja so ein bisschen mehr im Bereich Leuchtmittel unterwegs ist, unter anderem natürlich, also auch relativ breit, kann man so machen. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt das sportliche Pferd, was das Ganze, oder bei wahrscheinlich alle drei nicht, ne, dass die als sportlich vorangehen. Wie siehst du das?
Aber man, ja, ich muss einfach da sagen, mal auf die Fakten verweisen. Mit Siemens ist er 91% im Plus, mit Osram 66%. Tatsächlich würde ich hier bei diesen Summen, und das zeigt natürlich auch, dass er bereit ist, Zykliker durchzuhalten, tatsächlich würde ich hier, glaube ich, dabei bleiben, also cool bleiben und einfach Dividende kassieren. Ich würde sie nicht wieder reinvestieren, sondern in andere nicht zyklische Unternehmen. Was hältst du von dieser Idee?
Ja, klar, macht auf jeden Fall Sinn, vor allem weil dann die persönliche Dividendenrendite auch ein bisschen höher ist, ein Stück weit. Wäre natürlich interessant, wie sich jetzt weiterentwickelt. Wenn Siemens den Weg wieder nach unten finden sollte, wäre es natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig toll. Aber gut, steckt man nicht drin, weiß man eh nicht vorher. Interessant fand ich die Position danach, und zwar Tencent ist mit dabei, und ich würde mal vorweggreifen, und da springen wir einen Ticken weiter hoch in dieser Excel-Tabelle, die er uns da geschickt hat und aufbereitet hat. Und zwar ist auch Prosus dabei zu einem großen, also zu einem mittleren Anteil im Depot. Und hier fand ich es spannend, dass er auf beide Titel setzt. Würdest du das machen?
Tatsächlich nicht. Also wenn, dann würde ich auf Prosus setzen, weil Prosus ja doch noch ein bisschen breiter diversifiziert ist. Ich würde nicht direkt aktuell in China investieren. Wie siehst du das?
Genau, also Tencent habe ich ja verkauft, weil China, und in direkte Investments in China würde ich jetzt aufgrund dieser politischen Situation, also nicht nur kurzfristig, auch langfristig meiden. Völlig für mich, aber auch nur ausgeschlossen. Kann jeden verstehen, der das anders sieht und hier die Bewertung in den Vordergrund stellt. Allerdings muss ich sagen, klar, Prosus ist natürlich ein großer Teil Tencent, muss man einfach sagen. Und ich glaube, hier spielt man zwar dieses Asset Play, dass Prosus natürlich so viele wahnsinnig gute Startups noch im Bereich hat, also investiert ist auch in diesen Unternehmen, aber die Frage ist, wann und wie wird es der Markt erkennen und einpreisen, anstatt einfach mal sich dann loszulösen von dieser Riesenposition Tencent, die ja, ich sag mal, egal was Tencent macht, ob steigt oder fällt, es wird Prosus mitnehmen. Und dann spielt auch keine Rolle, ob eben viele kleine Unternehmen, die super sind, da noch in dem Portfolio von Prosus mit drinstecken. Ja, kann man machen. Man kann es fast schon als eine Position sehen, wenn man so möchte. Aber schön, dass zumindest hier der technologische Sektor angeschnitten wird, weil er ja sagt, dass er kaum hat. Also ich würde ja auch widersprechen, dass Tencent ist nach wie vor stark und breit diversifiziert. Nur halt wahrscheinlich regional nicht. Das hast du wahrscheinlich damit gemeint. Und ja, also immerhin, hier ist nicht nur E-Commerce drin, hier ist halt zumindest auch Social Media drin, hier ist Unterhaltung drin, Gaming, Musik, also das zumindest ist ja schon mal stark, und auch viele, viele Startups, die richtig Gas geben können, sind ja in Prosus mit drin, also vielleicht insgesamt gar nicht schlecht, beide zu halten. Ich wüsste bloß nicht, ob ich jetzt die Gewichtung so lassen würde, aber ja, warum nicht, grundsätzlich macht das schon Sinn. Weiter können wir gehen mit Walgreens.
Ja, also Walgreens ist für mich, da würde ich, glaube ich, eher in CVS Health umschichten. Würde ich noch dieses Versicherungsgeschäft mitnehmen oder vielleicht sogar eine United Health. Also Walgreens wäre jetzt für mich kein Investment.
Ja, sie haben auch den stabilen, also einen weiteren stabilen Teil ausgegliedert, jetzt eben mit Allianz. Ja, sie hatten ja das quasi mit drin, die Allianz Healthcare, die sie ja dann weitergegeben haben an Amerisource Bergen. Finde ich mehr ein Gewinn für Amerisource Bergen als für Walgreens. Aber gut, am Ende des Tages wird Walgreens wahrscheinlich trotzdem ein sehr solider Dividendenzahler sein. Finde ich interessant. Auf jeden Fall wird er aber, glaube ich, auch mehr auf CVS Health setzen, weil sie eben das Thema Versicherung mit angehen, was natürlich dann hier auch eine gewisse Stabilität dann reinbringen kann.
Was Fresh mir richtig gut.
Ja, genau. Nee,
du darfst. Also finde ich halt auch mal hochinteressant, dass man mal andere Unternehmen, Fresh Del Monte, spannend. Wenn man überzeugt ist, würde ich einfach weiterlaufen lassen. Ich würde auch mal weiter hochspringen noch. Wir haben jetzt zum Beispiel ThyssenKrupp hier mit dabei. Also ThyssenKrupp wäre etwas für mich, was ich niemals kaufen würde. Genauso wie, wenn man noch ein bisschen weiter hochgeht, China Petroleum oder BP. Aber auch BP extremst gut gelaufen, 82,2%. Aber auch hier würde ich tatsächlich vielleicht einfach mal Gewinne mitnehmen. Wie siehst du das?
Exakt, genau. Also sicherlich im Tief gekauft in der Corona-Krise, was natürlich dann so eine hervorragende Performance. Also es war dann ein kluger Schachzug auch, in dem Moment dann reinzugehen und zu sagen, okay, das ist genau das, was ich, worauf ich gewartet habe. Hat sich gelohnt. Ich persönlich würde jetzt diese wahnsinnig hohen Rohölkosten auf jeden Fall nutzen, um rauszugehen. Denn wir wissen, in der Zyklik ist auch immer natürlich, also eigentlich schon vorhergesehen, dass es immer wieder nach unten gehen wird. Und das ist beim beim Ölpreis so der Fall, natürlich bei vielen Rohstoffen auch, wenngleich natürlich die Rohstoffe vielleicht auf ein anderes Niveau gehen. Aber bei Öl wird es trotzdem auch zu Rücksetzern kommen. Ich glaube, hier ist man gut beraten, deinen Tipp mitzugehen und hier einfach mal Cash rauszuholen. Die Frage ist natürlich jetzt, inwieweit man da lieber auf die Dividenden setzt, die ja bei BP sicherlich auch Spaß machen, aber bei ThyssenKrupp weiß ich nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also für mich ein Riesenpatient, der einen ganz, ganz schweren Weg vor sich hat, da rauszukommen. Vor allem jetzt auch politischerseits, wo man ja auch immer wieder auf diesen grünen Wasserstoff das Umrüsten, was da noch alles an Hürden dabei ist, finde ich, wäre für mich auch kein Investment wert.
Ich würde tatsächlich sogar das Cash nehmen aus diesen Auflösungen und würde zum Beispiel eine RWE kaufen oder eine Next Era Energy Partners. Also ich würde hier das Depot von dem Energiebereich her deutlich grüner ausrichten als so, ja, petrolastig tatsächlich. Schauen wir uns mal noch an. Wir haben, finde ich auch ganz interessant, Kaffee mit dabei. Also ein ETC von WisdomTree. Den hat er hier mit dabei. Also er setzt auch auf verschiedene Rohstoffe. Kaffee ist natürlich eine Droge, in die man ganz legal investieren kann. So finde ich das. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Finde ich sogar cool. Ist man wirklich ein Play, was einfach mal was anderes ist, was also schon irgendwo über Kreuz gedacht ist, vor allem weil JD.com ja auch im Depot ist, was ja wiederum dann die Aktienbereich abdeckt, was dann einfach auch mal da das Wachstum widerspiegelt, auch wenn die Aktie nicht so gut gelaufen ist, aber die wird sicherlich auch wieder sich erholen. Finde ich super, dass das Thema Kaffee vor allem hier so offensiv angespielt ist. Das finde ich klasse, könnte ich mir vielleicht auch überlegen, durchaus mal anzuspielen, weil ich ja auch Kaffee so liebe. Philipp, ja, oder du ja auch, ja, wir sind ja im Prinzip richtige Junkies.
Ja.
Und was mir aber noch gefällt, was wir auch überbrückt haben, ist Airbnb. Und auch hier muss man sagen, ist ja ein gewisser technologischer Faktor mit dabei. Auch diese Position ist mit drin und hier geht es ja nicht nur um die Wohnungen selbst, sondern eben um die Plattform. Das ist ja das hauptsächliche Geschäftsmodell von Airbnb. Und schön, dass sich das auch hier unter diesen Positionen mit befindet. Technologisch geht es auch weiter mit Cisco Systems, natürlich schön insofern, weil es stabile Tech-Firmen sind und ja auch Dividende mitbringt. Also was wir heute schon mal besprochen hatten, die Themen des Tages, Cisco und Samsung, so wirklich stabile Tech-Werte, die man doch, ich sag mal, da sehr, sehr langfristig spielen kann, auch wenn das Wachstum hier nicht allzu sehr durch die Decke geht. Oder was sagst du?
Ja, auf jeden Fall. Also, aber es ist ein solides Unternehmen, würde ich auf jeden Fall dabei bleiben. Wir haben auch hier noch wieder weitere Zykliker, muss ich tatsächlich sagen. Occidental Petroleum würde ich auch rausnehmen. Auch hier 88%, natürlich getrieben auch durch diesen genialen Ölpreis, der diesen Unternehmen hier in die Hände spielt. Aber ich glaube, da bist du auch bei mir umschichten in was Grünes, oder?
Tatsächlich, ja. Also je nachdem, welcher Anlegertyp man natürlich dann ist, ne, gerade wie er schon sagte, auch ein bisschen defensiver, auch mit Dividenden und so, dann ist es natürlich immer, liegt es auch nahe, dann einfach diese Position zu halten. Kann man tendenziell auch machen, aber wie gesagt, ich wäre auch dabei, würde völlig deine Theorie noch schützen, auch dann oben weiter noch mit ExxonMobil. Ich würde einfach tatsächlich hier umschichten. Auch Shell ist ja auch dabei. Es ist ja auch ein Klumpenrisiko. Man muss ja jetzt überlegen, wie viele Ölwerte hier drin sind, sobald der Ölpreis doch wieder fällt. Und machen wir uns nichts vor, über kurz oder lang wird das passieren. Das ist einfach historisch immer so gewesen. Das wird sich auch nicht ändern. Werden wir hier dann auch wieder Kursrückgänge erleben und es wäre ja dann auch schade drum, wenn man die Gewinne nicht mitgenommen hat. Vielleicht kann man das auch strategisch gut machen mit gegebenenfalls Verlusten, die man im Depot loswerden wollte, vielleicht auch einfach mal schön verrechnen, den Sparerpauschvertrag dann auch einfach jetzt mal ausnutzen, dass man hier und da Gewinne eben mitnimmt. SAP ist mit dabei, da schlägt mein Herz wieder gleich ein bisschen höher. Da haben wir Softwarekomponente, die ja doch immer Sinn macht. Auch der MSCI Indien finde ich klasse. muss man vielleicht mal noch mit ansprechen, weil der lief enorm stark. Also ich habe selber einen Fonds im Bereich Indien und der lief sehr, sehr, sehr gut. Das war überraschend, hätte ich so nicht erwartet. Kann man also schön laufen lassen, ist auch eine schöne Beimischung. Könnte man auch vielleicht mal für die Community mitgeben, um hier mal einfach so eine kleine Position auch von Indien direkt damit zu profitieren, die ja durchaus auch wachsen. Fresenius hat mal angesprochen. Wir sind ja raus, ne?
Ja.
Wir sind ja raus bei Fresenius.
Aber ich würde tatsächlich hier nicht die Flinte ins Korn werfen. Das ist ein Thema, das also spielt auch Trends der Zukunft auf jeden Fall. Also da würde ich dabei bleiben. Ich finde hier BYD 613,8% im Plus. Also hier ist es auch Automobilhersteller. Das schreit für mich nach Gewinnmitnahmen. Wie siehst du das?
Naja, BYD ist halt nicht ganz so hoch bewertet, wie das manchmal denken könnte nach dieser Rallye. Und ich kann jeden verstehen, der da noch drin bleibt. Wir haben es ja auch im letzten Aktiencheck gehabt. Und natürlich sind da viele davon überzeugt, dass man die Aktie weiter halten sollte. Kann man durchaus machen. Vielleicht kann man auch mal hier Teile Gewinne mitnehmen, aber andererseits, warum den Zinseszins beschneiden, wenn man vielleicht neues Kapital hat zum Investieren. Also ich würde eher die Ölindustrie hier verdünnen als das eine Auto oder ja genau, als das eine Autounternehmen in diesem Depot. Deswegen muss jetzt nicht unbedingt sein, in meinen Augen. Kann man einfach mal so laufen lassen. Ich glaube, so schlimm wird es nicht sein. Grundsätzlich aber bin ich bei dir. Automobile, gerade jetzt auch in der Halbleiterknappheit. Aber da ist ja BYD nicht ganz so betroffen. Die machen das offensichtlich ein bisschen cleverer. Dann haben wir hier natürlich auch viel noch mit Rohstoffen noch, Edelmetalle, Rohstoffe, ja, auch den MSCI Russia, fand ich total spannend, den da hier mit drin zu haben, der muss wohl gut gelaufen sein. Was hast du so, hast du russische Investments, hast du glaube ich auch nicht, ne?
Auf gar keinen Fall, wird auch bei mir niemals ins Depot kommen.
Weil?
Das sind, Despoten, die diese Länder regieren und am Ende des Tages, wenn Herr Putin und seine Mannschaft entscheidet, wie sie es machen, dann machen sie es halt so und das interessiert die auch einfach nicht, ob da irgendwelche ausländischen Investoren mit dabei sind.
Also ähnlich, wie ich das über China sage.
Ja.
Okay.
Genau, also ich würde mich aus chinesischen und russischen Investments einfach raushalten. Auch hier Gazprom, unglaubliche 452% gelaufen. Auch hier, ich würde sofort Gewinne mitmachen, wenn ich so lange schon durchgehalten hätte.
Ja, okay, ist nachvollziehbar. Ja, Gazprom wird natürlich auch in unserer Community sehr häufig sehr, sehr hoch gelobt und wahrscheinlich
ja,
auch wirklich.
Ist ja auch völlig in Ordnung.
Ist absolut, na klar, also hohe Dividenden, relativ sicheres Geschäft offensichtlich und ja, am Ende des Tages läuft ja gerade auch der Rohstoffpreis in die Richtung, die den Kurs natürlich weiterhin befeuert. Wir haben auch einige Kryptowährungen hier drin, also zwischen Bitcoin, Ethereum und weiter unten habe ich auch noch gesehen, Cardano heißt es richtig. Auch interessant, das noch so als Beimischung, finde ich hier gar nicht so schlecht, vor allen Dingen auch sehr gut gelaufen, muss man natürlich sagen, logisch, die Kryptowährungen sind weit oben und Ethereum nimmt natürlich hier schon einen recht großen Anteil am Depot mit ein, das ist nicht ganz zu vernachlässigen, ist schon viertgrößte Position, nicht übel. Ich muss noch mal kurz korrigieren. Daimler ist die zweite Position, der Autohersteller hier im Depot. Ja, ne? Also kann man machen. Ich glaube, ich wäre
fast. Sei mal ehrlich, ich raus eher, damit.
Ja, also raus ich damit. Ja, definitiv.
Zyklisch
also,
gesehen ist es immer so, dass Daimler, die haben keine Kurszuwächse. Und ja, langfristig gesehen. Und wenn man 109,3% im Plus ist, plus ordentlich Dividenden mitgenommen hat, dann raus damit und einfach beim Tief wieder einsteigen, weil das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, das Unternehmen, die Aktie wird auf jeden Fall wieder zurückkommen, oder wie siehst du das?
Ja, genau, danke. Das ist im Prinzip genau das, was mich so sortiert eigentlich. Also ich wollte es nicht ganz so strikt sagen, aber es ist tatsächlich so. Ne? Wenn man den Daimler-Kurs einfach mal auf 25 Jahre aufzieht, gibt es einen ganz klares Merkmal, was man immer wieder erkennt. Und zwar, dass die Aktie runterfällt, um wieder dann auf die Allzeithochs zu gehen, um danach wieder runterzufallen. Sie macht nichts anderes, sie wird auch nichts anderes machen und es wird auch beim Strukturwandel der E-Mobilität nichts anderes werden. Und jetzt haben wir diese Halbleiterknappheit, die wird in diesen Büchern von Daimler, von VW und Co. richtig große Löcher reißen. Das ist einfach der Fall. Die Kurse werden auch da wieder purzeln. Und aktuell ist eher so, ich sag mal, die Hoffnung auf E-Mobilität, wo man sagt, okay, das könnte der große Gewinner sein, aber ich glaube nicht, dass sich das lange durchsetzen wird, weshalb ich hier auch verkaufen würde. Und wenn man möchte, kann man ja im Tief wieder einkaufen, würde ja sogar Sinn machen. Daher bin ich bei dir. Verkaufen. Ja,
jetzt interessiert natürlich den Thomas auch noch, Marcel, Aktien, die wir an seiner Stelle jetzt kaufen würden. Aber wie gesagt, hier nur der Disclaimer, das sind alles nur Ideen. Er oder du musst natürlich wie immer die eigene Entscheidung treffen. Marcel, was fehlt dir denn hier?
Ja, er hat es ja selber schon gesagt. Ihm fehlt selber ja noch Software und Tech und da möchte er ja jetzt auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um in die Richtung zu gehen. Aber er lässt sich natürlich abschrecken von hohen KGVs und hier muss ich mal eine klare Lanze brechen, auch wenn wir das ja natürlich immer wieder erwähnen und wahrscheinlich weiß das Thomas auch, dass es einfach nicht die richtige Kennzahl ist, um Softwareunternehmen oder auch überhaupt Tech-Unternehmen zu bewerten, denn hier geht es noch nicht um Gewinne, vor allen Dingen geht es vor allem erstmal um Wachstum, um die Welt zu erobern, denn die Digitalisierung ist eben noch nicht so am Ende im Trend, wie das eben vielleicht Autos in ihrem Peak haben oder eben die Chemiebranche in gewisser oder was auch immer. Da ist noch so viel Musik drin, die Welt wird noch so viel digitaler. Hier geht es erstmal darum, den Kuchen so groß wie möglich für sich zu erreichen, um dann natürlich früher oder später, und das sieht man bei den ersten Unternehmen ja auch schon, gerade auch bei den Big Techs, wie sie jetzt skalieren und wahnsinnige Gewinne machen, wovon ja alle, ich sag mal, Altindustrien ja nur träumen können, vor allen Dingen auch diese geringe Anfälligkeit. Also ich glaube, dass es sehr viele digitale Unternehmen geben wird, die einfach völlig robust sind auf jegliche Art und Weise der Zyklik des Marktes, der Rohstoffpreise und so weiter. Also man ist natürlich nicht komplett raus aus der Nummer, aber man ist ja viel stabiler unterwegs, denn auf gewisse Sachen wird die Welt nicht mehr verzichten und deswegen glaube ich, ist KGV im Hinblick auf vielleicht 20, 30 Jahren vielleicht mal interessant. Bei den großen Playern merkt man ja auch bei den Big Techs, dass die KGVs runtergekommen sind, teils ja auch. Aber wie gesagt, ist die falsche Kennzahl, würde ich mir nicht angucken, solange das Wachstum einen doch erheblichen höheren als 10%igen Anteil ausmacht. Deswegen hier auf jeden Fall auf andere Kennzahlen schauen, auf die Rule of 40, KUV kann man durchaus mal so ein bisschen mit anschauen und alles, was unter 20 ist, ist nicht günstig, aber 20 ist so in etwa der Mittelwert, den man so aktuell erkennt bei wirklich erfolgreichen Tech-Unternehmen und alles, was darunter ist, könnte man vielleicht so mal als Play drüber nachdenken, ob man es vielleicht sogar mal kauft, nicht jetzt pauschal, natürlich immer aufs Geschäftsmodell schauen, aber das ist das, was mir hier absolut fehlt, also komplett übergreifend auch und weil Tech nicht immer gleich Tech ist, hier reden wir ja schließlich von Software, von sämtlichen Sachen von VR bis hin zu auch also wie Blockchain bis hin zu SaaS-Produkte, Worklife und alles mögliche, also auch im privaten Sektor gibt es ja auch viele Digitalisierungssachen. Also da kann man sehr, sehr viele Unternehmen antreffen, die man hier wahrscheinlich hinzufügen könnte, die durchaus das Depot auch nochmal aufpeppen könnten, auch in Sachen Wachstum. Was fehlt dir?
Ja, gehe ich auch voll mit. Nein, also ich bin heute mal voll auf deiner Tech-Seite. Also ich würde hier auch Branchen der Zukunft spielen. Also wir haben ja auch immer verschiedene Podcasts auch zu den Themen. Ne? Also die Dauerläufer. Ich würde mir hier eine Nasdaq, eine MSCI einfach mal mit reinlegen. Wirklich etwas, was stabil läuft. Vielleicht auch eine BlackRock, finde ich, würde ich hier super toll in diesem Depot einfach finden. Weil man dann auch einfach weiterhin über die MSCIs auch hier profitiert. CrowdStrike mit Cybersecurity, glaube ich, ist es auch noch nicht zu spät, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und anzufangen. Er hat ja auch gesagt am Anfang, er kauft auch viel das nach, was ein Herr da verkauft an Produkten. Ich muss sagen, ich kenne diesen Herrn nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Nee, es hat mir auch nichts gesagt, aber scheint auf jeden Fall der Old Economy sehr zugewandt zu sein.
Um es. Ich denke, vielleicht auch so ein bisschen Aktien im Alltag, so eine Procter & Gamble, wenn man hier ein bisschen mehr auch mit auf Dividende gehen möchte. Warum nicht, oder? Was sagst du, Aktien absolut. Im Alltag dazu?
Ja, genau. Also Johnson & Johnson, ganz klassisch vielleicht auch, ne? Da macht man nichts falsch. Also man hat Dividenden, man hat das Wachstum, es läuft langfristig, es geht nach oben. Vielleicht auch hier und da mal ein paar Hidden Champions. So eine Cintas wird hier auch immer wieder Sinn machen, weil es eben nicht allzu viel Risiko birgt, sondern eben mehr Chance. Und ich glaube, da findet man durchaus sehr viel. United Health, schönes Beispiel ebenfalls. Ne? Also auch super Wachstum, hat man ja auch erst vor kurzem mal besprochen. Aber auch mal hier und da vielleicht so ein paar Startups. Also wirklich auch Startups, die noch klein sind, so wirklich Small Caps, wo man vielleicht auch mal, ich sag mal, kleine Positionen, man muss ja nicht gleich hier all in gehen, das ist keine Frage. Aber ich meine, bei Alibaba ist zum Beispiel schon im Depot und hat hier die größte Position mit fast 10%. ist mit E-Commerce natürlich schon technologisch, aber eben nicht so bewertet, wie das amerikanische Firmen sind, aus gegebenen Anlässen, die wir in der Politik gesehen haben und auch noch weiter sehen werden. Da machen wir uns da wahrscheinlich nichts vor. Und dahingehend.
Die Grundstruktur finde ich schon hervorragend, muss ich wirklich sagen. Es zeigt auch, dass das hier ein ganz großes Depot werden kann. Ich glaube, wenn er jetzt weiterhin so dieses ganze Thema aufbaut, wird es aber auch relativ schwierig, den Markt zu schlagen, weil er hat hier einfach auch viele Zykliker mit dabei und die werden in der nächsten Phase, wenn es runtergeht, auch hier das Depot, glaube ich, ordentlich ein Stück runterreißen. Deswegen lautet auch mein Tipp weiterhin oder meine Idee, weiterhin diversifizieren, jetzt aber auch ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Aber was ist wieder Risiko, ne? Für mich wäre zum Beispiel ein Investment in Daimler ein Risiko, was ich zum Beispiel nicht tragen möchte. Er war bereit, dieses Risiko auf sich zu nehmen und hat 109,3% gemacht, stand jetzt, wo wir aufnehmen. Also tatsächlich, ich glaube, der Weg ist gut. Ich würde mich hier auch, wie du schon sagst, zum Beispiel auch eine Symrise sehe ich hier, eine Moody's, eine S&P Global. Hier gibt es so viele tolle, solide Dauer. Auch eine Paychex würde hier hervorragend Stabilität mit in dieses Depot bringen.
Auch die zweite Reihe in Deutschland. Wäre noch interessant. Also ja, gerade wenn es auch deutsche Firmen sein sollen, mit einem Medtech, Cancom, das ist auch ein Punkt Digitalisierung, aber eben auch mit Wachstum und trotzdem soliden Unternehmen. Also sind ja nicht jetzt mit hohen Verlusten gespickt, sondern die machen ja auch schon solide Gewinne, die sie ja auch durchaus mit Dividende schon belohnen.
Sartorius,
guter, ja, Punkt, genau. Also das sind sicherlich noch Alternativen, die man hier mit reinnehmen kann. Und ich glaube, es wird halt schwerer und schwerer, dann auch mit diesen Unternehmen, die bisher drin sind, tatsächlich den Markt zu schlagen. Das war jetzt natürlich ein guter Sondereffekt, wenn man natürlich vom Tief des Corona-Tiefs kommt und dann die ganzen Ölbranchen nochmal schön eingekauft hat, dann macht das natürlich Sinn, weil man von unten nach oben durchgelaufen ist. Aber an einem Punkt, irgendwo ist der Peak erreicht und da werden wir sehen, dass das Ganze kippen wird und dann wird es tatsächlich schwierig, den Markt out zu performen.
Ich würde vorschlagen, Marcel, wir machen eine Umfrage auf Instagram. Also folgt uns da und da könnt ihr dann natürlich auch nochmal ihm Tipps geben, was würdet ihr ihm für Unternehmen als Idee mitgeben.
Jetzt haben wir das Ganze natürlich ganz schön gegrillt und bin auch der Meinung, dass das natürlich immer ein doch, ich sag mal, mutiger Schritt ist, uns das Depot ja so vorzulegen. Und also da erstmal natürlich immer Kompliment nochmal im Nachgang, weil das ist natürlich auch immer verbunden mit einer gewissen Kritikfähigkeit, die man ja natürlich dann auch mitnimmt. Und wir wollen ja eigentlich auch nicht zu kritisch sein, aber ist natürlich schön, wenn man dann darüber mal einen Austausch auch vielleicht aus der anderen Perspektive sieht. Und ich nehme hier auf jeden Fall 2, 3 Unternehmen mal aus der Liste mit, die ich mir selber mal anschauen werde.
Wie lautet eure heutige Investmentidee?
Kommen wir zu meiner Investmentidee der Woche und damit möchte ich den Flop der Woche spielen, den Fachkräftemangel. Marcel, und natürlich sind die meisten Startups im Tech-IT-Bereich und deswegen bringe ich heute ins Spiel Amadeus Fire, den Personaldienstleister für Tech. Was sagst du denn zu meiner Idee?
Ja, clevere Geschichte, denn Fachkräfte sind eben eine Mangelware und dementsprechend wird auch der Preis weiter steigen, wofür natürlich Amadeus Fire mit mehr Aufträgen auf der einen Seite natürlich auch weiter profitieren wird und dann natürlich auch dementsprechend gefragter sein wird. Also auch vielleicht sich dann rein vom Image immer weiter aufstellen kann, dass man hier und da in der Industrie weiß und auch in der Wirtschaft weiß, dass Amadeus Fire dafür ein Spezialist ist und dann hat man die natürlich auch auf dem Zettel. So kann man auch zu Kunden kommen, wenn sie erfolgreich weiter diesen Markt bedienen. Sehr, sehr spannende Investmentidee, Philipp. Ich bin begeistert.
Danke.
Ja, sehr gern, sehr gern. Meine Investmentidee für diese Woche ist Secunet, denn ja, wir hatten es jetzt in den letzten Wochen doch häufiger besprochen und jetzt kam eben auch noch der charttechnische Ausbruch, der Rücksetzer auf diese Ausbruchslinie und eine gewisse Stabilität. Man kann also jetzt hier wirklich wunderbar reingehen. Ich bin noch nicht investiert, ich überlege reinzugehen tatsächlich und ich glaube, hier hat man nochmal einen deutschen schönen Hidden Champion, der vielleicht auch sogar in Thomas sein Depot passen könnte. Und ja, kann man so machen. Ich glaube, als Investment-Idee hat man hier nochmal einen schönen aus der zweiten Reihe. Was sagst du dazu?
Ja, auf jeden Fall. Tolles Unternehmen hatten wir ja letzte Woche auch im Aktiencheck. Also für jeden, der sich dafür interessiert, der kann sich das nochmal angucken. Hat mir wirklich gut gefallen. Tolles Unternehmen. Und sie kommen jetzt beide natürlich auch in unser Wikifolio der Investment-Ideen. Und ich habe es gerade offen, Marcel. Und ich muss sagen, so schlecht läuft's nicht. Willst du mal hören, was denkst du, ist die Top-Investment-Idee, die wir bis jetzt hatten?
Im Wikifolio würde ich sagen, auf Top 1 ist, ja, wer ist auf Top 1? Das ist eine gute Frage. Überrasch uns.
Cloudflare mit 102%.
Ui, ja stimmt, die ist sehr stark gelaufen. Ja, die hast du ja auch im Depot. Glückwunsch
ja,
an dieser Stelle.
Ich gucke jetzt auch mal gerade, weil die ist heute schon wieder 5% nach oben, wie das hier gerade, 2,8. Also auch hier bin ich 174% im Plus. Der größte Flop, den wir hatten, was denkst du?
Das ist tatsächlich TeamViewer.
Ja, dicht gefolgt von der Lufthansa, aber Lufthansa bleiben wir entspannt. TeamViewer bin ich auch entspannt. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen jetzt mal in die Zukunft, oder?
Gern.
Und zu guter Letzt, was steht nächste Woche an?
Nächste Woche gibt es eben auch wieder interessante Quartalszahlen. Nochmal kurzer Hinweis, auf Instagram werden wir versuchen, so viel Quartalszahlen wie möglich auch einfach zu berichten, so dass man auch immer die aktuellsten sieht. Also wenn ihr Fragen habt, auch einfach mit uns privat schreiben und dann geht's auch schon los am Montag mit Public Storage und NXP, die am Abend berichten werden. Sehr, sehr interessant, auch Realty Income für die Dividendeninvestoren. Am Dienstag geht es weiter mit Pfizer und Estée Lauder. Da bist du mit dabei. Ja. Estée Lauder ist ja deine Investition. BP, davon haben wir gerade eben schon was gehört in der Depotvorstellung. Ferrari wird mit berichten, Global Payments und am Abend des Dienstags mit T-Mobile, doch interessante Zahlen, Amgen, Mondelez, Activision, Blizzard, Match Group, aber auch Paycom Software, da bin ich mit dabei und investiert und bin sehr gespannt auf die Zahlen. Mittwoch Novo Nordisk, CVS Health, BMW, Marriott und am Abend dann Qualcomm, Booking Holdings und Roku. Auch HubSpot wird berichten, da bin ich wieder dabei. Ansys wird spannend und Etsy habe ich ebenfalls im Fokus, wie die sich jetzt hier so im Q3 entwickelt haben. Am Donnerstag fangen wir an mit Moderna. Zoetis ist mit dabei, dann wird Siemens Healthineers früh berichten und alle für die, die sich für Nintendo interessieren, die Aktie ist ja schon doch ein Stück gefallen, auch die haben die Präsentation ihrer Quartalszahlen noch vor Handelsbeginn, also am Anfang des Tages. EPAM Systems wird ebenfalls noch berichten vor Handelsstart, da wollte ich ja schon immer mal rein. Illumina am Abend bin ich dabei, Square am Abend bin ich dabei, dann auch Airbnb, auch da bin ich dabei. Uber ist mit Berichten dran, Fortinet und deine Cloudflare, lieber Philipp. Das wird sicherlich auch nochmal spannend, ob die Aktie dann mal nachgibt oder ob sie einfach weiter die gnadenlose Rallye fortsetzt. Am Freitag noch ein paar Unternehmen, ein paar Nachzügler, zum Beispiel Sempra Energy oder auch Amadeus oder eben DraftKings, wenn man so ein bisschen Zockermentalität mitbringt.
Ja, warum denn nicht? Am Montag gibt es für alle Zocker dann natürlich auch wieder Dividende und am Montag gibt es ordentlich was. Also JP Morgan Aktionäre bekommen Dividende, dann Verizon, AT&T, Bristol Myers, CVS Health, General Mills ist mit dabei am Dienstag, Inditex und Santander, am Mittwoch Lowe's und Graco, Donnerstag bekommt Dirk Nowitzki eine Dividende von der ING. Am Freitag PNC Financial und Pentair, aber auch Wohnwagenhersteller. Tor Industries wird bezahlen. Marcel, ich bedanke mich bei dir. Es war heute mal wieder seit langem ein Remote-Podcast, aber das soll jetzt hier auch nicht zur Regelmäßigkeit werden. Ich freue mich, nächste Woche von dir zu hören, wie denn das Facebook-Event war. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.